Die Gründe für Berufsunfähigkeit, Grund Nummer 1 ist zum Beispiel das Thema Psyche mit 34% mittlerweile, gefolgt von Bewegungsapparat und schweren Leiden wie Krebs eben. Und das kann leider jeden treffen, weil viele doch viel für ihre BU bezahlen, weil viele auch immer so gekoppelte mit Rentenversicherungen irgendwas machen und so, was ich auf gar keinen Fall empfehlen würde.
Herzlich willkommen im Schwungmasse-Podcast der Initiative Finanzheldinnen. Mein Name ist Alicia und ich moderiere heute das Gespräch mit unserer Expertin Hava Missimi zum Thema Berufsunfähigkeitsversicherung. Hava ist Gründerin und Geschäftsführerin von Femens Finanzen mit gleichnamigem Instagram-Profil, auf dem sie und ihr Team ganz viel Wissen vermitteln und darüber hinaus aber vor allem in Sachen Finanzen und Versicherung Beratung anbieten. Ich freue mich also sehr auf den heutigen Deep Dive zur BU-Versicherung. Schön, dass du heute hier bist, liebe Hava.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, dass ich dabei sein darf.
Fangen wir doch mal erst an mit so einer grundlegenden Erklärung. Was ist denn überhaupt die Berufsunfähigkeit? Wann spricht man davon? Und wie viele sind vielleicht statistisch gesehen auch wirklich davon betroffen?
Ja, also Berufsunfähigkeit bedeutet eigentlich quasi von der Definition her, wie es die Versicherer und Co. sehen, dass man unter 50% in seinem zuletzt ausgeübten Beruf arbeiten kann und das mindestens quasi 6 Monate, also nicht mehr arbeiten kann. Das ist die Definition, also als ein Beispiel mal, dass man das vielleicht ein bisschen plastischer hat. Wenn jetzt zum Beispiel ein Friseur eine Haarallergie bekommt, kann er leider nicht mehr Haare schneiden. Das ist sein zuletzt ausgeübter Beruf. Das heißt, er wird berufsunfähig im Beruf Friseur und kann dann nicht mehr arbeiten. Also unter 50% mit einer Haarallergie geht wahrscheinlich gar nichts mehr. Das heißt, die unter 50% sind erfüllt idealerweise und eben mindestens diese 6 Monate. Das ist so ein bisschen die Definition. Vielleicht dazu auch mal, weil das oft verwechselt wird in der Praxis mit Erwerbsminderung. Das ist nämlich eine andere Definition. Erwerbsminderung kennt man von der Erwerbsminderungsrente, die man auf dem Rentenbescheid auch sieht. Und Erwerbsminderung ist anders definiert. Die volle Erwerbsminderung erreicht man, vom Staat halt quasi definiert, wenn man unter 3 Stunden am Tag in jedem Beruf nicht mehr arbeiten kann. Also sprich, wenn der Friseur jetzt eine Haarallergie hätte, würde er nicht erwerbsgemindert sein per Definition, sondern nur berufsunfähig und müsste sozusagen einen anderen Beruf ausüben. Das nennt sich abstrakte Verweisung, was die Erwerbsminderungsrente macht. Das heißt, hier zählt wirklich jeder Beruf und nicht der zuletzt ausgeübte Beruf. Und es spielt auch gar keine Rolle, ob man die Ausbildung darin hat. Man könnte sagen, okay, du bist nicht erwerbsgemindert, weil du kannst ja noch bei, keine Ahnung, der Müllabfuhr arbeiten oder sonstige Themen ausüben. Und dann hattest du ja gefragt, wie viele Menschen sind oder werden eigentlich berufsunfähig. Und tatsächlich ist es so, dass jeder Vierte in seinem Erwerbsleben mindestens einmal berufsunfähig wird. Also ganz spannende Statistik, gar nicht so abwegig. Ja. Wenn man zu viert am Tisch sitzt, könnte es eine Person eben treffen, statistisch gesehen.
Und man spricht dann auch eher von der kurzfristigen Berufsunfähigkeit, weil man davon ausgeht, dass man eher umlernt, um einen neuen Beruf dann auszuüben, indem man dann nicht mehr davon betroffen ist.
Genau, also sowohl als auch. Das ist natürlich eine Idealvorstellung, dass man kurzfristig berufsunfähig ist. Das sieht man auch in der Praxis. Eine Berufsunfähigkeit ist vielleicht nicht für immer. Also Beispiel, ich habe Krebs oder so, kann 2-3 Jahre nicht arbeiten, weil ich in Therapien bin, weil es eine schwere Krankheit ist. Und dann gehe ich wieder zurück in meinen Beruf. Oder ich habe halt wirklich so dieses Thema Haarallergie, wo ich dann selber auch die Möglichkeit habe, umzuschulen. Wenn ich allerdings etwas mache, was komplett was anderes ist als mein Beruf vorher, also nichts mit der Ausbildung zu tun hat, dann habe ich trotzdem noch das Recht, diese Berufsunfähigkeitsrente weiterhin zu beziehen tatsächlich, weil die sich halt wirklich nur auf diesen zuletzt ausgeübten Beruf bezieht. Und dann gibt es noch in der Praxis, ich will es jetzt nicht zu kompliziert machen, eine konkrete Verweisung nennt sich das. Das heißt, man kann sich schon verweisen lassen auf einen Beruf, der dem Beruf, den man ausgeübt hat, nahe ist, wenn man das selber sozusagen dann auch möchte. Aber wenn man wirklich komplett was anderes macht und umschult, würde die Berufsunfähigkeitsversicherung immer noch weiterhin zahlen.
Okay. Das heißt, du hast schon so ein bisschen die Folgefrage beantwortet. In welchen Situationen greift die BU-Versicherung dann, wenn ich berufsunfähig bin und eben diese 50% erfüllt sind, korrekt?
Und die 6 Monate, genau.
Genau, aus meinem zuletzt ausgeführten Beruf.
Genau.
Okay, wenn jetzt ein Viertel von uns 25% im Laufe unseres Erwerbslebens davon betroffen sind, statistisch gesehen, ist es dann auch für alle von uns irgendwo eine Option oder würdest du sagen, vielleicht sogar ein Must-Have? Wie wichtig ist diese Versicherung wirklich?
Ja, also ich würde persönlich die Berufsunfähigkeitsversicherung zu den 3 wichtigsten Versicherungen zählen, die man haben sollte, sofern man abhängig ist halt von seiner Arbeitskraft, um seinen Lebensunterhalt zu bestreiten, um vielleicht auch ja seine Familie zu finanzieren. Es ist ja nicht immer so, dass man nur alleinig für sich verantwortlich ist, sondern vielleicht eben noch Familie hat, wo die Kinder nicht erwerbstätig sind, ja, und vom Einkommen abhängig sind. Und wenn man halt einfach so ein bisschen seinen Lebensstandard auch mit seiner Erwerbsarbeit finanziert, dann ist das super, super wichtig, weil der Beruf hat einfach einen unglaublich hohen Wert, den wir irgendwie nicht sehen. Ich mache ja immer wieder so Rechenbeispiele auf unserem Kanal. Wenn man jetzt beispielsweise sagt, irgendwie ich verdiene 50.000 Euro brutto. Ich muss ja auch immer bedenken, damit wird meine Krankenversicherung bezahlt, damit wird dann auch meine Rentenversicherung bezahlt, also so ein gewisser Grundschuss. All das fällt weg, wenn ich nicht mehr arbeiten kann, je nachdem, wie ich eingestuft werde vom Staat. Und das sind schon enorme Summen, die einen finanziell belasten können. Und genau dafür ist ja eine Versicherung da, wenn ich irgendwie eine große finanzielle Belastung habe, die ich selber nicht tragen kann oder vielleicht auch nicht tragen möchte, dann sollte ich dieses Risiko lieber absichern. Im besten Fall wird man nicht berufsunfähig, aber wenn man es wird, dann ist es einfach ja eine große Hilfe und Erleichterung, weil einfach der Staat auch da, wie bei der gesetzlichen Rente, das, was man staatlich vielleicht rausbekommt, das steht nämlich auch in Anführungsstrichen, wird einfach nicht ausreichen, um den Lebensstandard zu decken. Und vielleicht, weil wir ja in einem Finanzpodcast sind, was auch nochmal wichtig ist, wenn ich jetzt sage, ich habe Vermögen aufgebaut, wenn mir was passiert, dann habe ich irgendwie ein gutes Polster, dann kann ich schon vom Bürgergeld leben und habe meine Rücklagen. So ist es leider nicht. Bürgergeld bekommt man zwar im aller worst case, aber wenn man mehr als 40.000 Euro privat hat auf irgendwelchen Vermögensanlagen, dazu gehören alle private Vermögensanlagen, also auch eine Immobilie etc., die man vielleicht nicht direkt verkaufen kann, muss man quasi sich selber finanzieren, erst wenn diese Rücklagen unter 40.000 Euro rutschen. Und ich glaube, das möchte man auch nicht, wenn man bis dahin irgendwie gut Vermögen aufgebaut hat und für die Rente was damit machen wollte. Das dann alles abzugeben, ist auch ein bisschen kurzfristig gedacht, weil dann habe ich dasselbe Problem wieder nur nachgelagert im Alter sozusagen. Ja. Also zusammenfassend, mega wichtig, würde sagen, zu den Top 3 Versicherungen. Außer, wie gesagt, man hat schon ein großes Erbe und könnte jetzt schon in Ruhestand auch gehen.
Okay, gut. Gibt es denn Berufsgruppen, welche vielleicht besonders gefährdet sind, was die Berufsunfähigkeit angeht?
Viele denken immer, es ist klassischerweise die körperlich ausgeübten Berufe, also wenn ich jetzt Dachdecker, Handwerker etc. bin, die sind auf jeden Fall auch gefährdet oder haben ein größeres Risiko. Aber tatsächlich ist es so, die Gründe für Berufsunfähigkeit, Grund Nummer 1 ist zum Beispiel das Thema Psyche mit 34% mittlerweile, gefolgt von Bewegungsapparat und schweren Leiden wie Krebs eben. Und das kann leider jeden treffen, egal ob ich irgendwie am Schreibtisch arbeite oder draußen Dachdecker bin oder so. Also Unfälle sind wirklich ganz weit hinten. Das sind, glaube ich, knapp 4% Unfälle, die zur Berufsunfähigkeit führen. Das heißt, es ist so ein bisschen ein Irrtum zu denken, ja, ich brauche keine, nur weil ich irgendwie im Büro sitze oder so. Aber ja, körperliche Berufe natürlich, da ist das Unfallrisiko ein bisschen höher. Aber ansonsten können schleichende Krankheiten und eben das Thema Psyche wirklich jeden treffen.
Gibt es denn Alternativen für die Berufsunfähigkeitsversicherung? Also da geistert ja auch das ein oder andere Mysterium so im Internet und man denkt so, was ist denn jetzt vielleicht auch wirklich das Richtige, um mein Leben oder meine Berufsunfähigkeit dann, wenn sie eintritt, abzusichern?
Ja. Genau, also zum Beispiel bei körperlichen Berufen ist es ja oftmals so, dass viele sagen, die BU ist super teuer. weil ich halt dieses höhere Risiko habe und dann viel mehr dafür bezahle, als wenn ich einen sitzenden Beruf hat. Da wäre zum Beispiel eine Alternative, die ich mir anschauen kann, die Grundfähigkeitenversicherung. Die funktioniert ein bisschen anders. Die bezahlt quasi nicht diese Definition von Berufsunfähigkeit, sondern wenn ich eine Grundfähigkeit verliere. Eine Grundfähigkeit kann sein, sprechen, die Hände zu bewegen, gehen, dass man hört, sieht, all diese Grundfähigkeiten, die man hat. Und die sind alle definiert. Die kann man sich auch anschauen. Man kann verschiedene Bausteine wählen, die für den eigenen Beruf wichtig sind. Und wenn ich jetzt zum Beispiel eine Grundfähigkeiten habe, ich verliere meine Sehkraft, dann würde ich direkt was ausbezahlt bekommen. Macht Sinn zum Beispiel, wenn ich eine Näherin bin, dann kann ich ja wirklich überhaupt nicht mehr arbeiten, wenn ich nichts sehen kann. Das heißt, man hat hier die Möglichkeit, körperliche Berufe abzusichern, die zum Beispiel in der Pflege arbeiten auch, die dann ein bisschen weniger bezahlen auch für diese Absicherung. Da macht es auf jeden Fall Sinn, würde ich sagen. Dann gibt es noch als Alternative, wenn ich jetzt keine BU bekomme, zum Beispiel die schwere Krankheitenversicherung, auch Dread Disease Versicherung genannt. Die zahlt eine Einmalzahlung, wenn ich eine schwere Krankheit bekomme, wie zum Beispiel MS oder Krebs, eben verschiedene Krebsarten etc. Die ist in Deutschland noch nicht so weit verbreitet. Die gibt es eher in den USA, aber es gibt schon einige auch, die das hier absichern. Problem an der Sache ist halt, wenn ich psychische Themen habe, wo wir ja gerade drüber gesprochen haben, was so Grund Nummer eins ist, das ist halt gar nicht damit abgedeckt. Bei der Grundfähigkeitenversicherung schon eher, weil der Baustein Psyche zählt auch als Grundfähigkeit, also dass ich quasi im Kopf auch firm bin und arbeiten kann. Genau, das wäre eine Möglichkeit. Und es gibt dann, ja, wenn man dann wirklich gar nichts von den beiden machen kann, die Möglichkeit Unfallversicherung, dass man zumindest beim Unfall abgesichert ist, finde ich aber nicht so gut, weil wir haben auch jetzt vorhin drüber gesprochen, 4% Berufsunfähigkeitsfälle sind auf Unfälle zurückzuführen, also nicht der allerbeste Schutz. Und ich kann mir noch überlegen, das Thema Krankentagegeld, das vielleicht in Kombination mit der Unfallversicherung zu machen, wenn es gar nicht klappt, die zahlt bei längerfristiger Arbeitsunfähigkeit, aber hat halt irgendwann auch einen Deckel, wenn man wirklich länger berufsunfähig ist, genau. Also ja, das würde ich sagen, sind so die Alternativen, die man sich mal anschauen kann bei dem Thema.
Okay, das heißt aber auch vom Start, also wenn dann wirklich die Situation eintritt, bekomme ich erstmal nichts, wenn ich eben nicht in das, was du gesagt hast, in die Erwerbsminderungsrente reinfalle.
Genau, also es ist so, wenn ich jetzt zum Beispiel krankgeschrieben bin, kriege ich ja noch 6 Wochen die Lohnfortzahlung von meinem Arbeitgeber in voller Höhe. Und dann, wenn ich weiterhin krank bin, rutsche ich ins Krankengeld. Und das bekommt man 72 Wochen lang in Deutschland, also ungefähr 1,5 Jahre. Und man bekommt maximal 70% von dem, was man jetzt an Gehalt hat. Das heißt, man hat hier schon eine kleine Lücke von 30%, wenn man jetzt irgendwie ein großes Haus finanziert, familieabhängig ist das auch schon ein bisschen finanziell schwierig. Aber das wäre quasi die erste Absicherung. Und dann kommt es eben drauf an. Entweder ich rutsche in die Erwerbsminderung, in die Definition, was leider sehr, sehr schwierig ist. Da kann man sich auch mal im Internet Statistiken anschauen. Aber 80% der Erwerbsminderungsrentenanträge wird leider abgelehnt. Und die Erwerbsminderungsrente fällt auch sehr gering aus. Kann man gerne mal im Rentenbescheid prüfen. Da steht die Zahl immer mit dabei, was man im Schnitt bekommt. Das wäre der Fall. Oder wenn man eben nicht darunter fällt und weiterhin nicht arbeiten kann, wäre es dann halt zum aktuellen Zeitpunkt das Bürgergeld. Und hier eben, Achtung, mit dem ab 40.000 Euro Privatvermögen muss man es dann doch selber finanzieren und hat dann vielleicht schlussendlich nichts. Genau. Also ja. Das ist halt das, was man vom Staat erwarten kann. Man ist da schon ein bisschen auf sich alleine gestellt, dass man privat da eben auch guckt und was tut.
Okay, dann haben wir jetzt einen guten Überblick bekommen über all die Optionen, die wir so haben, was in welchen Fällen dann auch gesetzlich greift. Jetzt gehen wir mal davon aus, dass wir uns vielleicht vornehmen, eine Berufsunfähigkeitsversicherung abzuschließen. Wie geht man da vor? Welche To-Dos habe ich?
Also als allererstes würde ich mir tatsächlich meine Patientenakte mal ziehen, weil bei der Berufsunfähigkeitsversicherung ist es so, man muss sehr, sehr viele Gesundheitsfragen beantworten. Ambulant, alles, was die letzten 5 Jahre war, also alle Arztbesuche, die man hatte, Behandlungen etc. Und stationär werden in der Regel die letzten 10 Jahre abgefragt. Das heißt, ich muss da irgendwie einen Überblick haben und idealerweise hat man diesen Überblick, wenn man sich bei seiner Krankenkasse die Patientenakte einmal geben lässt. Man hat auch ein Recht darauf und dort sieht man auch, welche Diagnosen hat der Arzt abgerechnet. Ganz, ganz wichtig, weil so kann man die Fragen zum einen einfacher beantworten, kann aber auch prüfen, ob der oder die Ärztin nicht irgendwas abgerechnet hat, was da nicht drinstehen sollte. Kommt leider häufiger vor.
Was ist dann in so einem Fall? Kann man da nachträglich noch korrigieren?
Ja, also man kann mit dem Arzt das Gespräch suchen und fragen, ob er das rauslöscht. Meistens geht das mit dem Rauslöschen aber leider nicht, weil das Quartal ja schon abgerechnet ist bei der Krankenkasse. Das heißt, er kann es berichtigen durch einen Attest beispielsweise, indem er das halt einfach kurz runterschreibt, dass es eine Falschdiagnose war. Oder wenn der Arzt nicht mehr praktiziert, gibt's ja auch häufiger, dass man dann einfach selber eine Eigenstellungnahme schreibt und schreibt, ich war beim Arzt deswegen und er hat aber das und das abgerechnet, hat aber nie stattgefunden aus meiner Sicht. Und dann ist es auch eine gute Erklärung für die Versicherung, dass da sozusagen, ja, das einfach falsch abgerechnet worden ist. Also man hat auf jeden Fall Möglichkeiten, genau. Das würde ich auf jeden Fall empfehlen und machen, außer man hat irgendwie super wenig Arztbesuche gehabt und ist sich recht sicher, ich war halt nur beim Impfen oder bei den Vorsorgeuntersuchungen, dann muss man es nicht unbedingt machen, aber es hilft, es zu tun. Ich weiß, dass es immer ein bisschen aufwendig ist und viele das leidig finden, aber es ist ganz, ganz wichtig, dass man diese Gesundheitsfragen richtig beantwortet, denn sonst verletzt man seine vorvertragliche Anzeigepflicht und das bedeutet für einen selber, wenn man einen Leistungsfall hat und es wird irgendwas gefunden in der Akte, was man selber nicht angegeben hat, dann leistet die Versicherung nicht. Und das war das Schlimmste eigentlich, wenn man es in dem Moment braucht. Man hat einbezahlt, jahrelang umsonst und dafür leistet sie dann am Ende nicht. Deshalb ganz, ganz wichtig eben, dass diese Gesundheitsfragen wirklich korrekt sind, weil ich sehe es immer wieder in der Praxis, dass viele hier ja ein bisschen schludrig sind. Und dann gibt's halt immer diese Fälle, die man im Fernsehen sieht, die BU leistet nicht. Und meistens ist das so ein bisschen darauf zurückzuführen. Das würde ich machen. Und ich würde auch tatsächlich beim Thema Berufsunfähigkeit, außer man ist ein einfacher Fall und möchte das irgendwie alleine machen, mit einer Beraterin zusammenarbeiten irgendwie. Weil wenn ich mit einem unabhängigen Berater zusammenarbeite, kann ich auch, wenn ich gewisse gesundheitliche Themen habe, eine anonyme Voranfrage machen. Das heißt, der Berater fragt quasi anonym bei mehreren Versicherern an und dann schaut man, wie die einen versichern würden. Die geben dann ein Votum ab und sagen dann vielleicht, okay, wir nehmen dich normal an. Vielleicht sagt auch jemand, wir haben einen Risikozuschlag und der andere sagt, wir versichern dich gar nicht. So vermeidet man, dass man einfach einen Antrag hinstellt, weil wenn man das einmal tut und man wird abgelehnt, wird man in einer globalen Kartei gespeichert bei den Versicherern. HIS-Kartei heißt das. Und wenn man dann wieder woanders einen Antrag stellt mit seinem Namen, dann schauen alle Versicherer eigentlich erstmal da rein. Und wenn eine Eintragung drin ist, ist es sehr schwer, eine andere Versicherung zu bekommen, wenn man einmal irgendwie abgelehnt worden ist oder einmal schon mal einen Risikozuschlag votiert worden ist. Da ist man meistens 3 Jahre lang dann eingetragen mit seinem Eintrag. Deshalb würde ich das empfehlen, insbesondere wenn man halt einfach so ein paar Themen hat.
Ja.
Dann kann man das nämlich so ein bisschen abklopfen vorher, weil viele dann immer denken, ja, die eine Versicherung ist die beste, ich mache das da, ich habe da alle meine anderen Verträge. Dann sage ich immer, okay, schau dir mal nicht an, ob du nochmal anfragst, weil das Thema Gesundheit halt einfach so eine große Rolle spielt. Genau, und dann würde ich mir das anschauen, vergleichen, wenn ich die Möglichkeit habe zu vergleichen. Irgendwie gibt es im Tarif gewisse Besonderheiten, die für meinen Beruf wichtig sind. Und so würde ich vorgehen. Aber Thema Gesundheit eben super wichtig.
Okay, das heißt also, Folgefrage, welche Kriterien spielen für die Versicherung dann auch eine wichtige Rolle? Das ist A, mein Gesundheitszustand oder vor allem das, was in meiner Patientenakte steht. Mein Beruf natürlich und was darüber hinaus, was ist vielleicht auch mit meinem Alter oder anderen Vorerfahrungen?
Ja, also das Alter spielt natürlich auch eine große, große Rolle. Wenn ich früher eine BU abschließe, zahle ich in der Regel viel, viel weniger, als wenn ich das in einem höheren Alter mache, weil da natürlich das Risiko wieder zunimmt für die Versicherer und dementsprechend der Tarif auch insgesamt teurer wird. Du hast es gesagt, Beruf spielt eine große Rolle. Bin ich, ja, wie ist von den Gefahren her mein Beruf eingeordnet? Und eben das Thema Gesundheit spielt eine ganz, ganz große Rolle, ob und wie ich eine BU bekomme und wie ich versichert werde, was ich auch vielleicht dafür bezahle und ob es irgendwelche Zuschläge oder Ausschlüsse gibt. Ja, aber das sind so, würde ich sagen, die wichtigsten Kriterien, die den Tarif beeinflussen. Und dann gibt es sicherlich an der einen oder anderen Stelle noch Besonderheiten, wenn ich verbeamtet bin, dass eine Dienstunfähigkeitsklausel irgendwie mit drin ist, die vielleicht ein bisschen mehr kostet dann auch, dass ich nur gewisse Sachen absichern kann. Also, aber das wäre ja wieder in dem Thema Beruf eigentlich mit drin oder berufliche Besonderheiten.
Okay. Jetzt so aus deiner Praxiserfahrung, du hast ja schon einige Menschen bei Versicherern vorgestellt, vielleicht auch anonyme Anfragen gemacht. Welche Krankheitsbilder oder vielleicht auch Berufsbilder werden prinzipiell ausgeschlossen oder gibt es das gar nicht? Wird jeder erstmal genau geprüft und man hat dann vielleicht diesen Risikozuschlag oder gibt es vielleicht auch direkt schon ein paar Kategorien quasi, wo du sagst, na okay, da und da wird's echt schwierig.
Ja, vielleicht bei den Berufen her, da ist es tatsächlich gar nicht so doll eingeschränkt, wie man meinen mag. Also da sind die Versicherer recht offen. Was man nicht so gut abgesichert bekommt, ist, wenn man stark körperlich arbeitet, zum Beispiel ein Model. Wenn ich halt quasi Fotomodell bin oder Laufstegmodell, ist es immer ein bisschen schwierig, weil da halt auch optisch dann viel zusammenhängt. Und quasi eigentlich schon ein kleiner Unfall dazu führen kann, dass man nicht mehr arbeiten kann. Das ist von den Berufen her ein bisschen schwieriger. Und bei den Krankheiten gibt es natürlich chronische Krankheiten, die leider ausgeschlossen werden, wie wenn ich jetzt zum Beispiel MS habe, die Diagnose, wenn ich Diabetes habe oder wenn ich aktuell in der Behandlung bin, also wenn ich aktuell zum Beispiel eine Chemotherapie mache oder irgendwelche anderen Therapien, auch wenn es nur Physiotherapie ist oder so, da wollen die Versicherer immer abwarten, bis die Behandlung beendet ist, um zu schauen, ob sie erfolgreich war oder nicht, weil man ja sonst quasi eine BU einfach abschließen kann, weil man schon die Aussicht drauf hat, die Behandlung bringt nichts und ich kann bald nicht mehr arbeiten. Also da sind die sehr streng. Deshalb immer erst alle Behandlungen beenden und dann quasi diese Zeit nutzen und sich da um die BU zu kümmern, also wenn man gesund ist idealerweise. Und eben, wenn man in der Vergangenheit, Thema Psychotherapie ist halt ein riesiges Thema, weil wir haben drüber gesprochen, 34% der Fälle sind auf Psyche zurückzuführen. Und deshalb sind die Versicherer halt beim Thema Psyche sehr streng, würde ich im Gesamten sagen. Es verändert sich auch ein bisschen so in der Vergangenheit, dass gewisse Sachen, wie wenn man jetzt mal ein Coaching in Anspruch genommen hat oder wegen leichten Anpassungsstörungen oder so in Therapie war, dass die da offener für sind. Wenn man allerdings schwerere Sachen hat, wie Depressionen etc., wird dann schon nochmal stärker drauf geschaut. Und da würde ich immer empfehlen, dass man mindestens 3 bis 5 Jahre wartet, wenn die Behandlung abgeschlossen ist, um eine BU abzuschließen, weil es nicht so einfach ist. Also das ist halt so ein großes Thema, würde ich sagen, Thema Psyche. Das Thema Psyche, man redet ja viel offener drüber, dass man in Therapie geht, psychische Erkrankungen, was erstmal ja ganz toll und gut ist, dass es kein Tabuthema mehr ist. Ich habe das Gefühl, dass junge Menschen psychische Hilfe viel schneller in Anspruch nehmen, was eigentlich auch per se gut ist, wenn es was Vorbeugendes ist. Nur leider sind die Versicherer halt noch nicht so weit, dass die auswerten können mit ihren ganzen Risikoberechnungen, die sie machen, welche Langzeitfolgen das hat. Hilft das wirklich, wenn man vorzeitig schon proaktiv was getan hat für seine Psyche, sodass man irgendwie nicht im Burnout endet oder nicht irgendwie mit 40 wegen der Psyche nicht mehr arbeiten kann? Oder hilft das nicht? Es gibt halt einfach zu wenig Daten und Datenbasis, als dass man das nachvollziehen kann. Die werden immer offener versuchen, auch quasi sowas mit einzukalkulieren. Aber es ist halt einfach sehr, sehr schwierig, weil das halt Grund Nummer 1 ist. Und ich glaube, vielen jungen Menschen ist halt nicht das so bewusst, weil bei uns kommen halt total viele, die dann sagen, ja, ich war jetzt vor 2 Jahren in Therapie, mir geht's aber wieder super, alles in Ordnung. Und wir dann erstmal sagen müssen, okay, es wird nicht so einfach, wir müssen uns mal anschauen, weswegen warst du da? Und wenn es echt irgendwie ein bisschen schwerere Sachen sind, kann es halt sein, dass die Psyche ausgeschlossen wird oder man gar keine BU zum aktuellen Zeitpunkt bekommt und dann eben nochmal warten muss. Deshalb auch hier, ja, je früher, desto besser, weil dann hat man dann einfach nicht dieses Thema, dass man da irgendwie mit dem Versicherer in Diskussionen geht. Was danach dann passiert, das ist dem Versicherer ja egal. Also wenn man danach dann zum Beispiel eine Therapie in Anspruch nimmt, 2 Jahre später oder so, dann, auch wenn es vorsorgend, vorbeugend ist, ist das absolut in Ordnung.
Dann ist okay.
Genau. Nur halt, wenn man schon dieses mitbringt sozusagen und der Versicherer da ein Risiko sieht, ist es leider ein bisschen schwieriger.
Okay, wie sieht es denn aus? Also jetzt, du hast auch das Coaching angesprochen, was ja eigentlich nicht in der Patientenakte gespeichert wird. Vor allem, wenn ich mich privat ohne Attest oder beziehungsweise Überweisung von meinem Arzt drum kümmere, oder? Wird das genau auch mit abgefragt dann wirklich?
Es kommt auf den Versicherer drauf an. Es ist immer wichtig, dass man das mit der Beraterin oder mit dem Berater kommuniziert, weil es gibt manche Versicherer, die fragen auch über quasi die ärztlichen Behandlungen hinaus, also auch nach solchen Coachings oder wenn man beim Osteopathen war und es selber bezahlt hat, da ist die Fragestellung halt in die Richtung gestellt. Dann gibt es aber auch andere Versicherer, die sowas nicht nachfragen. Das heißt, da würde man mit dem Berater nochmal explizit in diese Gesundheitsfragen reinschauen, mit einem geschulten Blick draufschauen, wird das hier wirklich abgefragt oder ist das dem Versicherer egal? Weil prinzipiell, wie du sagst, wenn es nicht in der Patientenakte steht, ist es nicht nachvollziehbar, außer es wird explizit danach gefragt. Dann hätte man seine vorvertragliche Anzeigepflicht auch verletzt. Aber es gibt Versicherer, die das in der Form noch nicht abfragen.
Okay. Und ich habe hier meine nächste Frage, mit welchem Vorgehen kann man die Chance auf eine Versicherung erhöhen? Also das hast du schon beantwortet, indem man über einen Berater, eine Vermittlung die anonyme Anfrage stellt. Das kann ich nicht alleine machen, richtig?
Ja, das geht leider nicht alleine. Man kann das immer nur mit einem Berater zusammen machen. Ja, funktioniert einfach leider nicht. Und vielleicht, um da noch was hinzuzufügen, Vorarbeit ist einfach mega, mega wichtig. Was der Berater natürlich nicht machen kann, ist die eigene Patientenakte durchzuforsten und dich 10-mal nachzufragen, was war hier, was war da, sondern wenn man selber halt sich mal die Zeit nimmt dafür, das wirklich alles aufzuarbeiten und sich auch ein bisschen dahinter klemmt dann und selber guckt, dass ich die entsprechenden Atteste bekomme oder wenn ich eine Eigenstellungnahme schreibe, dass sie möglichst detailliert ist, da erhöhe ich meine Chancen auch selber sehr, sehr stark, dass ich da ein gutes Votum zurückbekomme. Denn man muss sich immer vorstellen, gegenüber sitzt ein Risikoprüfer, der hat vielleicht ein geschultes gesundheitliches Wissen. Und wenn ich einfach nur eintrage Operation, dann fragt er sich, was für eine Operation? Ja. Bist du wieder verheilt? Ist alles in Ordnung? Und wenn ich schreibe, ich hatte eine OP, weil ich bin umgeknickt beim Sport etc., kann der das natürlich ganz anders irgendwie nachvollziehen und dann noch einen OP-Bericht anhängt und ganz anders wieder bewerten und einstufen. Also je mehr Information, je detaillierter das Ganze ist, je schöner das umschrieben ist, desto einfacher wird es auch für diesen Risikoprüfer gegenüber, ein gutes Votum zu geben.
Okay, dann gucken wir jetzt mal ein bisschen auf die Zahlen beziehungsweise die Kosten auch. Du hast gesagt, wir wissen gar nicht so genau, wie viel wert unser Beruf eigentlich ist und vor allem das damit verbundene Einkommen. Wie kann man denn den individuellen Versicherungsbedarf ermitteln?
Also es kommt so ein bisschen drauf an. Es gibt pauschal halt quasi immer den Richtwert, dass man so circa 80% von seinem Nettogehalt auf jeden Fall absichert, weil das halt sozusagen der Wert ist, den man braucht, wenn man berufsunfähig ist, um seinen Lebensunterhalt zu bestreiten, um alles Wichtige zu tun. Ich wäre da ein bisschen vorsichtig, würde halt immer individuell ein bisschen drauf schauen, so wie beim Thema Finanzen, Haushaltsbuch, mal wirklich zu gucken, irgendwie, was sind meine fixen Kosten, was sind meine variablen Kosten und was brauche ich auch für das Thema Altersvorsorge, weil das wird immer vergessen. Wenn ich berufsunfähig bin, zahlt mein Arbeitgeber nicht mehr in die Rente ein. Ich selber muss gucken, dass ich diese Zeit irgendwie ausgleiche. Das heißt, ich muss diesen Betrag für die private Altersvorsorge auf jeden Fall mit einkalkulieren. Das heißt, ich würde so ein bisschen rechnen und gucken. Man muss aber auch ein bisschen aufpassen. Man hat ein Gesetz in Deutschland, man darf sich nicht bereichern an Versicherungen. Das heißt, ich darf mich nicht besser stellen. Also ich kann nicht mehr absichern als jetzt mein Nettogehalt per se, weil sonst wäre ich ja in der Versicherung besser gestellt und würde mich vielleicht berufsunfähig stellen wollen, weil ich sozusagen da mehr rausbekomme, als wenn ich arbeite. Das geht nicht, da achten auch die Versicherer drauf. Genau, also ich würde den Bedarf immer so ein bisschen individuell berechnen und immer bezogen auf mein jetziges Hier und Heute. Also ihr müsst nicht in der Zukunft rechnen, dass ich irgendwie noch Kinder bekommen könnte, dass ich noch ein Haus kaufen könnte, dass ja mein Bedarf dann steigt. Dafür gibt es Nachversicherungsoptionen. Aber immer ausgehend von heute einmal individuell berechnen würde ich das und Pauschalempfehlung halt 80% vom Nettogehalt.
Wann bieten sich dann solche Nachfrageoptionen an? Immer dann, wenn sich meine Lebenssituation verändert, also wenn ich beispielsweise Kinder bekomme, eine Immobilie kaufe oder auch wenn ich meinen Beruf wechsle und sich das Einkommen verändert?
Genau, die Nachversicherungsoption, die kann man nutzen. Es gibt so gewisse Ereignisse, die sind bei jedem Versicherer definiert. Aber ich würde sowas eben, wenn man zum Beispiel so ein jährliches Money Date oder so macht, zum Beispiel nutzen, um auch auf die Situation zu schauen. Und wenn ich zum Beispiel eine Immobilie kaufe, dann habe ich das Recht, meistens in der Regel 12 Monate, nachdem das Ereignis eingetreten ist, zu erhöhen. Zu dem Preis, zu dem ich schon mal abgeschlossen habe. Es wird dann einfach im Dreisatz berechnet und ganz, ganz wichtig, ohne Gesundheitsfragen. Das ist halt immer das Wichtige bei der Nachversicherungsoption. Das heißt, deshalb lohnt es sich auch früh, eine BU abzuschließen, auch wenn ich da vielleicht erstmal als Student einen kleineren Betrag absichere. Weil wenn ich dann zum Beispiel in den Beruf eintrete, gibt es auch eine Nachversicherungsoption, ich verdiene viel mehr, kann ich auch aufstocken und habe mir den Tarif sozusagen gesichert. Und das macht immer Sinn, wenn man Ereignisse hat, wo halt wirklich ja der Lebensstandard mitsteigt und entsprechend auch die Ausgaben mitsteigen, sodass man da ausreichend abgesichert ist. Wenn man ein Kind zum Beispiel bekommt, würde ich auch natürlich empfehlen, dass man dann nochmal kalkuliert, weil Kinder sind abhängig von einem selber und vom eigenen Einkommen. Genau.
Okay, also das Money Date predigen wir auch sehr gerne. Einmal im Jahr alles checken, wo stehe ich aktuell, stimmen meine Finanzen noch, passen sie zu meiner aktuellen Lebenssituation und in dem Zuge dann vielleicht auch mal an die BU-Versicherung denken. Mhm. Gibt es denn eine Beitragshöhe, bei der der Abschluss einer BU keinen Sinn mehr macht und vielleicht einfach nur teuer ist?
Du meinst, was ich dann dafür bezahle, sozusagen für diese Absicherung? Ja. Ja, ich glaube, auch das ist individuell. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel jeden Monat, keine Ahnung, nur 500 Euro zur Verfügung habe und meine BU kostet 200 Euro, ist das natürlich unverhältnismäßig. Also das wird schwierig, glaube ich, auch zu stemmen selber. Ich kann da gar keine so pauschale Empfehlung geben, weil es halt immer drauf einkommt, ja auch, wann ich eintrete. Also wenn ich halt erst mit 35, 40 zahle ich halt mehr für diese Absicherung. Aber ich habe mir im Endeffekt ja das Geld vorher auch ein bisschen dafür gespart. Wenn ich jünger bin, zahle ich viel weniger dafür. Da macht es gar nicht mehr so einen groß viel aus, sage ich mal, in meiner Finanzplanung. Also es kommt so ein bisschen drauf an. Der Betrag muss natürlich stemmbar sein. Und ja, so eine Hausnummerzahl kann ich da leider gar nicht sagen und geben, weil das jetzt nicht so easy zu beantworten ist.
Aber vielleicht so eine grobe Hausnummer, wenn man sich noch gar nicht damit befasst hat, was kostet denn so eine BU? Gibt's da ein von bis oder je nach Einkommen, Alter, hast du da so ein paar Erfahrungswerte?
Ja, ich kann nicht gerne mal mitgeben, vielleicht in dem Kontext, weil viele doch viel für ihre BU bezahlen, weil viele auch immer so gekoppelte mit Rentenversicherungen irgendwas machen und so, was ich auf gar keinen Fall empfehlen würde. Also für 90% der Menschen macht das wenig Sinn, so einen Vertrag abzuschließen, weil die halt sehr viel kosten, verhältnismäßig, weil da halt eine Rente mit angebunden ist und die Absicherung meistens schlechter ist, als wenn ich einfach einen Solo-BU-Vertrag habe. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel 30 bin, ich will 2.000 Euro absichern, habe so einen klassischen Bürojob oder so, dann würde ich mal so mit 80 Euro im Monat für eine gute BU rechnen, plus minus, kann drunter und drüber liegen. Wenn ich natürlich einen körperlichen Beruf habe, dann ist das ein bisschen mehr. Wenn ich allerdings eine Grundfähigkeitenversicherung mache, dann für diesen körperlichen Beruf liege ich im ähnlichen Segment. Wenn ich mehr absichere, dann zahle ich auch entsprechend mehr. Das heißt, man kann sich das im Dreisatz so ein bisschen hochrechnen. Wenn ich 40 bin, zahle ich entsprechend natürlich nochmal einen Ticken mehr. Da würde ich sagen, es ist das Doppelte im Endeffekt, was man dann bezahlt, als wenn ich jetzt mit 30 das mache. Entsprechend auch, wenn ich jetzt ganz jung bin, zum Beispiel 21, 22, zahle ich deutlich weniger. Da liegt mein Beitrag unter 50 Euro für eine gute, solide Absicherung, die ich da habe, wo ich dann später eben vielleicht anpassen und aufstocken muss. Aber im ersten Moment eigentlich ja eine gute Absicherung habe, was ich dafür bezahle. Ja.
Gibt es denn auch die Möglichkeit oder anders gefragt, hat es einen Nachteil, wenn ich mir verschiedene Angebote von Versicherern einhole und mich dann doch dagegen entscheide, eine Versicherung abzuschließen? Bin ich dann auch für die 3 bis 5 Jahre erstmal gesperrt quasi?
Also wenn es kommt, dieser Eintrag kommt wirklich nur, wenn man sich hat ein Votum geben lassen. Also wenn man irgendwo ausgeschlossen worden ist, wenn einen jemand abgelehnt hat oder wenn er irgendwo einen Zuschlag verlangt hat oder so, passiert dieser Eintrag. Wenn ich allerdings einfach nur erstmal Angebote eingeholt habe, um ein bisschen die Preise zu vergleichen, nee, dann passiert natürlich nichts. Genau.
Okay. Dann die Frage, wie hoch sollte die monatliche Rente angesetzt werden? Du hast von den 80% gesprochen, nicht mehr als ich aktuell habe, aber ich kann auch 90% beispielsweise versichern.
Ja,
das geht.
Ja, das geht, das ist möglich.
Okay, gut, dann sind wir eigentlich auch schon am Ende angekommen. Ich hoffe, ich habe die Community-Fragen auch alle mit beantwortet. Ansonsten ist unsere Expertin ja über die genannten Kanäle auch erreichbar. Zum Abschluss gerne, weil wir ja jetzt auch Richtung Jahresende kommen und du hast es schon öfter erwähnt, je früher, desto besser. Aber warum ist vielleicht in diesem Jahr auch noch der richtige Zeitpunkt, sich mit einer BU-Versicherung auseinanderzusetzen?
Ja, vielen ist das gar nicht bewusst. Wir haben es ja heute gesagt, je jünger, desto besser. Und leider ist es bei den Versicherern so, dass nur das Lebensjahr zählt. Also das heißt, wenn ich irgendwie 1990 geboren bin, werde ich mit dem Jahreswechsel, obwohl ich vielleicht im November Geburtstag habe, direkt ein Jahr älter für den Versicherer und zahle dann auch entsprechend den Tarif für jemand Älteres. Und deshalb lohnt es sich halt quasi, wenn ich es ja wirklich dieses Jahr vorhatte, das noch in diesem Jahr abzuschließen und mir anzuschauen zumindest. Man kann manchmal auch noch rückdatieren bei den Versicherern, ist manchmal noch möglich, aber da gibt es dann auch Fristen irgendwie bis Mitte, Ende Januar, dass man dann wirklich unterschrieben und abgeschlossen hat, dass man den Tarif halt noch von letztem Jahr hat. Das kann nämlich tatsächlich, je nachdem wie alt man auch ist, irgendwie 4 bis 5 Euro im Monat ausmachen und das über eine längere Laufzeit macht dann schon ordentlich was aus. Kleinvieh macht ja auch Mist.
Ja, absolut.
Und so spart man sich das halt. Genau, deshalb macht das auf jeden Fall Sinn. Und natürlich ist man vielleicht noch gesünder, geht noch nicht durch die ganze Grippezeit, wo man dann auch wieder alles angeben muss und spart sich da so ein bisschen das leidige Abwarten.
Okay, gut, aber lieben Dank. Wenn du noch ein Abschlusswort an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer richten möchtest, dann mach das gerne und ansonsten bedanke ich mich schon mal und freue mich auf den weiteren Austausch und deine ganzen Tipps.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Hat mir sehr viel Spaß gemacht und kümmert euch um dieses Thema. Ich weiß, es ist irgendwie ein bisschen nervig. Versicherungen sind für viele super nervig, aber bei dem Thema BU ist es super. Man hat es, wenn man es einmal gemacht hat und vielleicht dann auch diese ganze Aufarbeitung der Gesundheit, dann ist man gut abgesichert und das ist keine Versicherung, um die man sich dann jedes Jahr kümmern muss, sondern eben dann nur noch bei Bedarf mal anpasst, wenn man es einmal richtig gemacht hat. Und ich glaube, das ist dann doch ein bisschen Motivation vielleicht.
Ja, super. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.